Moin moin, hallo, herzlich willkommen zurück hier bei den Zinnebrüdern. Wir starten in das neue Jahr und ja, mit dabei ist wie immer
Nils ist dabei, wie immer. Ich bin das N in Zinnebrüder und begrüße euch natürlich auch recht herzlich in diesem wunderschönen Februar.
Genau, und das C in Zinnebrüder steht für Christoph, das bin ich, und zusammen sind wir die Zinnebrüder. Und wir machen unsere Januarfolge jetzt Anfang Februar und wollen mal ein bisschen über die Filme quatschen, die uns im Januar bewegt haben. Wir werden heute sprechen über Knives Out, den großen Oscar-Favoriten 1917, ein weiterer Oscar-Favorit Little Women. Es geht wieder ziemlich böse und hart zur Sache mit den Bad Boys. Die Bad Boys sind zurück mit Bad Boys 3. Dann wollen wir noch mal kurz sprechen über Taylor Swift mit ihrer neuen Dokumentation auf Netflix und über das unverstandene Meisterwerk Pitch Perfect 3. Im Anschluss quatschen wir dann noch ein bisschen über die kürzlich ausgezeichneten BAFTA Awards und gucken, was das für die Oscars nächste Woche bedeutet. Und dann wollen wir mal schauen, zum Schluss, welche Filme uns so im Februar reizen werden. Nils, hast du Bock?
Christoph, das hast du wie immer fantastisch gesagt. Ich bin ganz stolz auf dich und freue mich auf die Folge.
Ja, dann wollen wir anfangen mit Bad Boys for Life.
Das ist ja eigentlich unser Motto. Haben die uns ein bisschen geklaut.
Ja, haben wir den Witz nicht schon mal in einer Folge gemacht?
Oh Mann, scheiße. Ja, mir wird ja sowieso nachgesagt, dass ich ab den einen oder anderen Witz gerne noch mal ein zweites Mal bringe. Die Zuschauer müssen es, oder Zuhörer ja, müssen es so sehen, wie wir... Bitte?
Du übertreibst es erst so ein bisschen mit dem Nachhaltigkeitsgedanken, ne, du...
Ja, ja, meine Witze sind erneuerbar. Ist einfach.
Ja. Greta gefällt das.
Ich weiß. Sie schreibt mir immer so, ey, geil, dass du den Witz nochmal benutzt und so. Nicht immer diese Wegwerfwitze.
Auch wenn er schon beim ersten Mal nicht witzig war.
Genau.
Ja, also Bad Boys for 3. Das Bad Boys Franchise kommt zurück. Diesmal komplett ohne... Obwohl nicht ganz ohne Partizipation von Michael Bay. Aber Michael Bay ist diesmal komplett raus, was Producer oder Director angeht. Allerdings sind unsere beiden Lieblingscops Will Smith und Martin Lawrence wieder dabei. Worum geht es in Bad Boys for Life? Nach einigen Jahrzehnten, muss man ja schon fast sagen, neigt sich die Karriere der beiden Cops Marcus und Mike so langsam zu Ende. Und während Marcus, also gespielt von Martin Lawrence, sich so langsam damit anfreunden kann, in Rente zu gehen, denn er ist auch vor kurzem Opa geworden, denkt sein treuer Kumpane Will Smith, beziehungsweise im Film genannt Mike, natürlich nicht daran und durchlebt eigentlich auch so eine kleine Midlife-Crisis. Und das Ganze ist dann nochmal umrahmt mit einem, ja, wie kann man sagen, mit einer kleinen Vendetta-Geschichte. Denn jemand aus Mikes Vergangenheit, sühnt nach Rache. Nils, was hast du dazu zu sagen?
Zuallererst möchte ich sagen, dass es mich generell freut, dass dieser Film zustande gekommen ist. Ich habe das andauernd gefordert, dass es einen dritten Teil gibt und auch ewig stand bei Wikipedia, dass es noch einer kommen soll. Aber ich habe ehrlich gesagt so im Laufe der Jahre meinen Glauben daran verloren. Und dementsprechend bin ich erstmal natürlich total happy, dass er überhaupt gekommen ist. Allerdings ist natürlich so eine Sache,
wenn
so ein Großmeister, ne? Wie der Michael, der Michael Bay, wenn der natürlich sagt, möchte ich nicht, gebe ich an so zwei Leute aus Belgien ab, weiß ich nicht. Da ist man natürlich erstmal ein bisschen hellhörig. Aber andererseits waren die Filme noch nie besonders feinsinnig. Ja, dementsprechend bin ich mir sicher, dass der Film das hält, was er verspricht.
Ja, genau das tut er. Er ist nämlich absolut mittelmäßig. Also ich war ein bisschen unterhalten währenddessen. Ich war allerdings auch ganz doll gelangweilt. Ich fand die Story, also die Hauptstory, ehrlich gesagt nicht so prickelnd. Dann auch der Plot-Twist kam jetzt für mich, also hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen, obwohl man da, glaube ich, gehofft hat, dass er genau das tut. Nichtsdestotrotz hat das irgendwie Bock gemacht, die beiden nochmal zusammenzusehen. Es hat aber leider, also ich finde, kommt nicht an also Bad Boys 1, auch nicht an Bad Boys 2 ran, nicht an die geile Action aus Bad Boys 1 und den tollen Witz aus Bad Boys 2. Ein absolut mittelmäßiger Film, wie er im Buche steht. Das einzig Positive, also wirklich, weswegen man da mal reingucken sollte, ist ein wunderbarer Cameo-Auftritt von Michael Bay. Mit allem, was dazugehört, also Michael Bay wird mit so einem 360-Grad-Shot in Szene gesetzt, als er auftritt. Das hat mich wirklich begeistert, alles andere eher nicht so.
Na, und was mit dem Auftritt von DJ Khaled?
Verwechselst du das gerade mit Pitch Perfect 3?
Nee, der ist als Manny gelistet.
Echt?
Ja.
Boah, ist schon ein bisschen her, dass ich den gesehen habe.
Ja, ja, ist schon okay. Wie machen sich denn die neuen Leute im Cast?
Also, den habe ich nicht erkannt. Das tut mir leid, Freunde.
Ach, Mensch, Christoph. Also, ich weiß nicht, ob ja, bist du überhaupt noch in der Clubbing-Szene so drin? Was ist da los?
Was ist wohl los?
Ja, also, dass du so ein Schwergewicht wie den DJ Khaled nicht mehr erkennst. Also.
Ja, was soll ich dazu sagen?
Ja, was soll ich dazu sagen? Erzähl mir doch lieber, wie die beiden oder also die Neuzugänge im Cast sich schlagen. Vor allen Dingen jetzt, was mir ja immer sehr wichtig ist, was Vanessa Hudgens so macht. Aber auch Alexander Ludwig, ja, oder? Also, ja?
Ja, also Vanessa Hudgens macht das, was sie immer macht, nämlich nicht Schauspielern, sondern einfach nur im Bild rumstehen. Alexander Ludwig, finde ich, hat irgendwie eine ganz coole Rolle. Der hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Der spielt so einen übelsten Brecher, der aber aufgrund von, ich habe schon wieder vergessen, halt eher so den IT-Nerd gibt. Alles insgesamt, muss ich sagen, ordnet sich dann doch aber den beiden Hauptdarstellern unter.
Die wollen wir auch sehen. Die wollen wir auch einfach sehen.
Ich meine, du gehst ja auch nicht in Bad Boys 3 und denkst so, oh mein Gott, ich bin so richtig gespannt, was Charles Melton so macht.
Nee, das stimmt. Ich meine, das ist immer, wenn da schon steht, Schauspieler und Model, denkst du immer so, wen interessiert's?
Genau. Ja, ansonsten gibt's einfach zu Bad Boys 3 nicht viel zu sagen. Deshalb würde ich vorschlagen, dass wir doch direkt weitermachen mit dem nächsten Film. Was meinst du?
Ja, okay, komm. Hau mal raus jetzt. Sei doch mal einfach verrückt und mach's jetzt.
Über welchen Film möchtest du denn gerne reden?
Ich würde gerne über Knives Out reden. Hast du Lust?
Knives Out. Ich hab Bock. Von einem mittelmäßigen Film zum nächsten.
Tatsächlich. König der Überleitung schlägt wieder zu. Dem interessierten Hörer wird es jetzt, werde ich nichts Neues erzählen, aber Knives Out mit dem deutschen tollen Untertitel Mord ist Familiensache. Irgendwann machen wir nochmal so eine Rubrik mit den besten, in Anführungszeichen, deutschen Filmuntertiteln. Eben jenes Knives Out ist eben der neue Film von Ryan Johnson, den ja die meisten Leute als Mastermind, auch in Anführungsstrichen, hinter Star Wars 8, die letzten Jedi, also The Last Jedi. Heißt es der letzte Jedi oder die letzten Jedi?
Die letzten Jedi.
die letzten Jedi. Ja, und als alte Star Wars-Hasen, die wir ja beide durchaus sind, würde ich sagen, hat das natürlich, hat es zumindest mir diesen Film noch ein bisschen schmackhafter gemacht, weil ich bin jetzt nicht der riesen Star Wars 8-Fan, aber generell sparkt das so ein bisschen mein Interesse. Und ich mochte auch diese Prämisse, denn Knives Out ist eben kein Science-Fiction-Film und auch kein Mystery-Thriller, was ja vielleicht sonst eher Rian Johnsons Metier ist, sondern ganz klassischer Krimi, kann man so sagen, ne? So eine Whodidit-Geschichte.
Genau, es ist eine große Hommage, würde ich fast sagen, an Agatha Christie, Romane und Verfilmungen. Ich würde sagen, es ist aber auch so ein bisschen Edgar Wallace dabei.
Miss Marple.
Genau, also all diese Geschichten, es geht da drin um eine sehr reiche Familie und der Patriarch dieser Familie, der erfolgreiche Krimi-Autor Harlan Trombay, wird tot aufgefunden, kurz nach seinem 85. Geburtstag und der Detektiv Blanc wird damit beauftragt, den Fall aufzudecken. Es ist so einfach, wie es klingt, so simpel, wie es klingt. Und ich möchte einfach mal nur mal kurz den Cast durchgehen. Also der Detective wird gespielt von Daniel Craig. Dann haben wir Chris Adams, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Don Johnson, Toni Collette, Christopher Plummer, Catherine Langford. Um nur mal ein paar zu nennen in diesem, man kann es ja schon fast sagen, es ist ja eher ein Ensemble-Theater. Ja. Also ein riesen Auflauf an großen Stars. Und anfangs wird ja noch so ein bisschen, damit kokettiert, jeder kann es gewesen sein, jeder hat irgendwie ein Motiv. Ich muss dann aber sagen, ich weiß nicht, wie es dir geht, alter Freund. Ich habe dann am Ende so gedacht, ich will nicht so tun, als hätte ich es von Anfang an gewusst. Ich habe am Ende nur gedacht, überrascht mich jetzt nicht.
Ja, beziehungsweise es war eher schade, weil es die langweiligst möglichste Ausgang war, so ein bisschen.
Ja.
Anschließend an was du gesagt hast, der Cast ist halt beeindruckend und der ist auch das, was an dem Film richtig Spaß macht. Weil du hast eben dieses Star-Aufgebot und es sind auch alles, die spielen alle Charaktere, die sie vielleicht sonst auch nicht immer spielen würden, sondern sie spielen im Grunde genommen, bis auf Ana de Armas und Christopher Plummer, spielen sie Arschgeigen. Also da sind wir uns ja einig, die sind schon alle scheiße.
Ja, außer Catherine Langford.
Weil du die heiß findest?
Nein, weil sie ein liebes, nettes Mädchen spielt.
Überhaupt nicht, die ist ja voll scheiße, die haut die voll in die Pfanne.
Weil sie muss.
Wie, warum muss sie denn?
Ja, oder habe ich das falsche Erinnerung?
Ja, die stehen da halt alle und erwarten es von ihr, aber sie muss überhaupt nichts. Sie könnte ja auch mal ihr bescheuertes Studium in die Tat umsetzen. Keine Ahnung. Und nicht ihr sagen, sie soll bitte das Geld zurückgeben. Spoiler.
Ja, also
vielleicht kann man das hier auch noch mal kurz sagen. Es ist eine, es ist so eine Cluedo-artige Geschichte, in dem es um das Erbe geht von diesem Harlem und dem reichen weißen Dude. Und da gibt es eben verschiedene Familienzweige, es gibt noch Personal. Das Ganze, das wollen wir jetzt auch nicht verschweigen, hat auch schon eine, ich finde, es wird auch politisch zwischendurch, es ist so eine Anti-Trump-Botschaft auf jeden Fall da drin. Oder nicht? Würdest du es nicht so sehen?
Ja, also die werden schon als, oder einige davon als, sind schon Karikaturen.
Ja, und ich fand ganz ehrlich, der ganze politische Teil fand ich, war total Ballast und nervig. Also das habe ich nicht gebraucht in diesem Krimi-Setting. Ich hätte lieber einen etwas smarter geschriebenen Krimi gehabt, wo nicht auch nach 20 Minuten rauskommt oder ich weiß nicht genau, wann der Reveal kommt, wer es am Ende war. Ja, also ich hätte diesen Cast gerne mit einem smarten Drehbuch und einem smarten Krimi und dann wäre der, glaube ich, richtig gut gewesen.
Ja, würde ich genauso sehen. Also, ja, keine Ahnung, also der ist ja auch relativ lang, also der geht ja über 2 Stunden, glaube ich. Und ich habe mich zwischendurch... Ja, also ich habe mich zwischendurch immer echt hart gelangweilt, muss ich sagen. Also war schon nicht so geil, zwischenzeitlich. Aber dann gab es wieder Szenen, die mich total abgeholt haben. Und am Ende des Tages ist es halt ein ganz netter Film. Aber das war's auch.
Ja, genau. Also ich fand auch, irgendwie hat er, dadurch, dass er irgendwie eine coole Endsequenz hat, fand ich zumindest, holt der relativ viel von dieser Langeweile, die zwischendurch aufkommt, wieder raus. Und deswegen lässt er einen eigentlich mit einem guten Gefühl aus dem Kino gehen. Nur umso länger man halt drauf rumkaut, umso schlechter wird er, finde ich. Und da können wir jetzt auch gleich schon mal einen Vorgriff machen auf unsere späteren Themen mit der Award-Season. Mhm. Weil der zum Beispiel ist es für mich nicht annähernd im Bereich, was für in irgendeine Kategorie für bestes Originaldrehbuch hätte nominiert werden sollen.
Nee, genau, man muss auch mal dazu sagen, also der hat hier bei Letterboxd 4,1 Sterne und der lief ja schon etwas länger vorher, bevor er nach Deutschland gekommen ist. Und dann habe ich den irgendwann mal so gesehen hier bei der App und dachte so, mein Gott, was ist das denn für ein Film? So, der wird ja voll gehypt und deshalb ist man da ja auch mit so einer großen Erwartungshaltung reingegangen. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ja, genau, und dementsprechend wurde man dann doch... Ja, enttäuscht ist natürlich ein großes Wort. Ich meine, ist ja nicht schlecht. Aber ne, wenn man mit einer Erwartungshaltung, die so groß ist, reingeht, dann erwartet man dann doch mehr.
Ja, genau. Das ist glaube ich... dazu kommt auch, dass der Trailer fantastisch war, fand ich. Sodass ich eben auch mit wirklich großen Erwartungen da reingegangen bin und irgendwie, ich weiß nicht, ich hatte mich richtig gefreut und da war halt nur okay. Und das ist ja manchmal, reicht ja schon, um jemanden zu enttäuschen.
Also ich glaube, es ist ein richtig guter Date-Movie gewesen.
Ja, das stimmt. Also man streitet sich am Ende, glaube ich, nicht über diesen Film, weil dafür ist er vielleicht ein bisschen zu belanglos.
Ja. Ich weiß nicht, welchen nächsten Film ich mit belanglos ankündigen soll.
Miss Americana?
Nein, das ist nicht belanglos, aber da können wir gerne drüber sprechen. Miss Americana, die Taylor Swift Story, ist eine Dokumentation, die aktuell auf Netflix läuft. Und ja, behandelt, wie gesagt, Taylor Swift. Es geht gar nicht so, oder es wird gar nicht so viel Zeit verschwendet mit ihrer Kindheit, ihrer Jugend, wie sie aufgewachsen ist. Es ist mehr, es werden eher so die diese Zeitspanne von jetzt bis oder von diesem Kanye West Ding bis heute irgendwie beleuchtet. Die Zeit nach ihrem riesen Erfolg und dann natürlich der große Shitstorm, der dann auch irgendwie auf sie geprasselt ist, wie sie damit umgegangen ist.
Warum ist ein Shitstorm auf sie runtergekommen?
Ja, irgendwann hat sich die öffentliche Meinung ja gewandelt. Da war sie nicht mehr America's Sweetheart und größter Musikstar aller Zeiten, sondern eine... Ja, wie soll man das sagen? Eine manipulierende Bitch, die immer sich in eine Opferrolle begibt und damit ihr Image quasi geschaffen hat und damit natürlich auch ihren Erfolg. Der Film ist, das muss ich vorwegschieben, der ist hundertprozentig von ihm PR-Management bezahlt worden, hundertprozentig. Nichtsdestotrotz hat er mir sehr gut gefallen. Also gibt seltene Einblicke in einen doch sehr privaten Menschen. Sehr beeindruckend ist zum Beispiel alles, wo es dann um dieses Gerichtsverfahren geht, weil sie hat ja mal einen Stalker, glaube ich, angezeigt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und wie sie da durchgegangen ist, dann wie sie bei den Midterm-Wahlen in ihrem Heimatstaat Tennessee dann ein politisches Statement verfasst hat. Und dann wird auch noch gezeigt, wie sie quasi mit, ich weiß nicht, ob es ihr Management war, aber es war, glaube ich, ihr Vater und noch so ein anderer Dude, wie sie die überzeugen wollte, dass das okay ist, dass sie das macht. Und die haben sie gesagt, ja, bist du bekloppt, wenn du, weil sie möchte halt nicht, dass eine erzkonservative Senatorin Kandidatin quasi gewinnt, weil die nämlich gegen Frauenrechte, Schwulenrechte und so Propaganda macht. Und dann sagt der Vater halt zum Beispiel so Sachen wie, ja, du kannst das nicht machen, weil ich mache mir dann Sorgen um deine Sicherheit, da muss ich gepanzerte Fahrzeuge bestellen. Also das war schon, das fand ich schon sehr interessant. Jetzt bist du Taylor Swift, Jan?
Also ich sag nicht, dass ich noch nie einen ihrer Songs gebrüllt hätte, aber ich sag mal so, der Mensch Taylor Swift interessiert mich jetzt tatsächlich nicht so dolle. Das liegt aber eher an meinem Desinteresse als jetzt an Taylor Swift. Ich habe jetzt nichts aktiv gegen sie oder so. Ich würde sie auch nie als manipulierende Bitch bezeichnen, weil das weiß ich nicht. Also ich bin neutral zu ihr. Ich bin dieser neutrale Smiley zu Taylor Swift.
Mhm, okay. Ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Also von mir gibt es da auf jeden Fall eine Guck-Empfehlung.
Ja, das Problem ist ja, du erzählst ja immer so drüber und dann denke ich immer doch so, ja, guckst du dir mal an?
Ja, wenigstens einer, den ich hier mit dem Podcast überzeugen kann, mal was zu gucken.
Ach, das funktioniert bei mir doch immer. Am Ende denke ich immer, ja, muss ja was dran sein, wenn Paul hier mich so voll labert. Naja. Aber ich glaube auch, du erreichst viele, viele Hearts and Minds von unseren Zuhörern. Ich glaube, du hast schon einen großen Einfluss auf die. Ne?
Ich glaube, wir haben einen großen Einfluss, Nils.
Ja, das stimmt. Aber Christoph, aus großer Macht folgt dir auch große Verantwortung. Ne? Deswegen musst du dir... Oh Mann, wäre das geil, hätten wir jetzt einen Spider-Man-Film zum Vorstellen, wa?
Ja, das stimmt. Wir könnten allerdings musikalisch bleiben und über einen weiteren Film gucken, der schon ein bisschen älter ist, den wir beide aber kürzlich, glaube ich, erst gesehen haben. Der Film läuft aktuell, ist verfügbar auf Amazon Prime. Und wir sprechen vom letzten Teil der großartigen Trilogie Pitch Perfect 3.
Meinst du das ironisch?
Ja.
Echt?
Also Pitch Perfect war ja irgendwie noch ganz nett, aber Pitch Perfect 2 fand ich schon völlig niveaulos. Und ja, also Pitch Perfect 3 muss man ja nicht mehr viel zu sagen, oder?
Ja, also ich finde, man merkt auf jeden Fall einen relativ starken Qualitätseinbruch, wenn man es so sagen möchte. Ich weiß, Elizabeth Banks hat gerade auch nicht die beste Presse, wo das ja mit Charlie's Angels nicht so gut funktioniert hat. Aber ich bin ja immer noch ein bisschen Elizabeth Banks Fan und ich weiß nicht, ob es daran lag, aber also ich fand jetzt gerade im Vergleich zum zweiten ist es halt ein deutlicher Abstieg festzustellen, sei es jetzt musikalisch als auch von der Rahmenhandlung, die tatsächlich eine Aneinanderreihung von blöden Klischees ist, nicht mehr sonderlich lustigen Klischees und Fat Amy-Witzen.
Genau, bevor wir vielleicht näher auf Fat Amy eingehen, ganz kurz nochmal schnell zur Handlung, die ist nämlich sehr schnell erzählt. Die Bellas sind jetzt alle irgendwie im Berufsleben angekommen. merken dann aber, dass das Leben außerhalb von A Cappella und Uni dann doch nicht so einfach ist. Und bei einer Reunion-Feier entscheiden sie sich, auf einer letzten Tour teilzunehmen. Denn der Vater von einer Bella ist irgendwie bei der Armee und die organisieren so eine Europatour, wo dann verschiedene Musiker und Bands für die Soldatinnen und Soldaten Musik machen. Und wie der Zufall so will, kommt am Ende raus, dass es doch ein Wettbewerb ist. Und wie der Zufall so will, sind die beiden merkwürdigen Journalisten, die nichts anderes machen, außer A Cappella-Contests zu kommentieren, auch wieder dabei. Und DJ Khaled ist dabei.
Auch wieder, ne?
Auch wieder. Genau, also ich finde, also sterbenslangweilig, unlustig, niveaulos, 93 Minuten verschwendete Lebenszeit.
Ja, das stimmt. Also ich finde es immer blöd, wenn man dieses Niveaulos-Tag irgendwo draufpackt, weil es gibt sehr viele niveaulose Filme, die tatsächlich sehr, sehr lustig sind. Allerdings ist es halt, du musst halt, wenn du niveaulos bist und lustig, ist das gut. Wenn du niveaulos bist und nicht witzig, ist es einfach nur Quatsch. Und ich sag nicht, dass der Film null Gags hat, aber er ist schon ziemlich nah dran an der Null-Gag-Dichte. Und dazu kommen so Dinge wie, ist es nicht auch sogar so eine Bienenszene? Ist das nicht in DJ Khaleds Schlafzimmer-Partyraum da?
Ja, genau.
Also wirklich ganz, ganz schrecklich. Und man fragt sich, wie sie, also ich meine, gut, der Cast ist jetzt nicht bombastisch, aber ich meine, sie haben zumindest Anna Kendrick und Hailee Steinfeld dazu bekommen, das nochmal zu machen. Fragt man sich, warum? Aber wahrscheinlich hatten die einfach ein dickes Portemonnaie dabei oder so.
Ja, das konnte ich mir gut vorstellen, sehr gut vorstellen sogar. Ja, ich weiß nicht, willst du dazu noch was sagen? Ansonsten können wir von einem Film mit weiblichen Cast zu einem anderen weiblichen Film mit weiblichem Cast kommen, der ein großer Oscar-Contender ist. Die Rede ist vom neuen Film von Greta Gerwig, die ja bereits schon mit Lady Bird großen Erfolg in der Award-Season hatte. Little Women habe ich mir angeguckt. Du ja, glaube ich, nicht, weil du ja ein Misogyn bist.
Eben. Klassischer Cis-Mann.
Little Women, obwohl du den Film nicht gesehen hast, Nils, sag doch mal kurz irgendwie deine Gefühle und Gedanken zu Little Women.
Also, es ist so, ich habe diesen Trailer dazu gesehen und habe es dann wieder völlig vergessen. Und ich weiß gar nicht, woher, weil in der Schule hatten wir es nicht, aber irgendwoher kenne ich diesen Roman. Also, ich weiß nicht, ob kann es sein, dass ich einfach nur eine Doku über den gesehen habe oder weiß, was die Terra X-Beitrag oder sowas. Irgendwie sagte mir das was. Allerdings... Ja, es liegt nicht an dir, Greta Gerwig, sondern an mir. Ich finde die Themen, also jetzt bei Lady Bird und Little Woman, es ist einfach not my cup of tea so richtig. Deswegen, keine Ahnung, habe ich da am Ende des Tages nicht so viel Bock drauf gehabt. Ja, weiß ich auch nicht. Ich will da jetzt auch nicht zu viel drüber meckern. Ist vielleicht auch ein toller Film und so, aber irgendwie interessiert es mich auch nicht so, was die vier Mädels da so machen. Ich kann mir nur vorstellen, dass das so ein so ein Empowerment-Film ist und so. Holt mich jetzt nicht so ab. Aber vielleicht sagst du mir ja jetzt ja. Und ich stehe ja stellvertretend für eine die gesichtslose Masse hier in diesem Podcast, die vielleicht auch, die wartet darauf, dass du uns erleuchtest, so ein bisschen. Ich stehe hier so, ich weiß nicht, ich bin der Junge vom Land, ich denke mir so, oh, Little Woman, das sind vier Mädels und die Mama, die, keine Ahnung, kommen nicht so richtig klar und müssen irgendwie gucken, dass sie sich emanzipieren, aber es ist immer noch 1910, also wird's wahrscheinlich nichts. Also, so. Christoph, ist der Film was für mich?
Ja, das kann ich nicht sagen. Zunächst vielleicht erstmal ein paar Facts. Kommen wir mal zum Cast. Wir haben Saoirse Ronan, Florence Pugh, Emma Watson, Laura Dern, Eliza Scanlon, Timothy Chalamet, spricht man den glaube ich aus, ne?
Ja, aber es heißt auch Saoirse Ronan.
Nein, nein, tut es nicht.
Doch.
Nein.
Warum nicht?
Ja, weil ich ein Interview mit ihr gesehen habe, wo sie gesagt hat, dass das Saoirse ausgesprochen wird.
Und alle sagen das falsch.
Ja, alle sagen das falsch, weil alle kein Irisch können.
Hm.
Ich mache mal weiter, gut. Während du vielleicht googeln möchtest. Meryl Streep ist noch dabei, Bob Odenkirk oder alle anderen, kenne ich nicht. Zur Bewertung generell groß gefeiert, groß gehypt, hier bei Letterboxd 4,3 Sterne mit. Und das möchte ich mal betonen, das wird jetzt alle Cineasten da draußen, haltet eure Becher fest, setzt euch irgendwie hin und versucht, ausgeglichen zu sitzen, weil ihr könntet vom Stuhl fallen. David Hein hat diesem Film 4,5 Sterne gegeben.
Ja, ich sag mal so, es ist ja so, die sind ja natürlich so richtig in der Öffentlichkeit, die müssen das doch machen, sind wir mal ehrlich.
Aber worum geht's denn in Little Women? In Little Women geht es, wie du schon gesagt hast, um eine Familie. Das sind vier Schwestern und Laura Dern ist die Mutter und es spielt zu der Zeit des amerikanischen Bürgerkrieges bis ja kurz danach. Das sollte man im Kopf behalten. Also wir haben also eine größere Zeitspanne, dieser Film spielt. Und worum es sonst noch so geht, das kann ich nämlich gar nicht so richtig sagen, weil, wie auch schon bei Lady Bird und auch schon Marriage Story, wo wir vielleicht später noch bei den wenn wir über die Oscars reden, noch zu sprechen kommen, wird ja keine richtige Handlung aufgezogen. Es wird also meines Erachtens kein Film erzählt, es wird einfach beobachtet. Das ist eine Beobachtung von vier jungen Frauen. Ich würde sagen, eher drei jungen Frauen, weil die kleine, kleinste Schwester eigentlich nicht so wirklich eine Rolle spielt. Wir haben Saoirse Ronan, die vielleicht noch die, ja, in Anführungsstrichen unweiblichste Schwester spielt. Sie ist also, sie bricht ganz klar aus diesen klassischen Rollenbildern raus. Sie möchte Schriftstellerin werden. Sie schreibt auch schon kleinere Geschichten, veröffentlicht diese aber unter anderem unter falschen Namen. Und dann haben wir Emma Watson, die, ja, weiß ich auch nicht, Emma Watson halt irgendwie ist. Und ja, auf jeden Fall, sie ist, glaube ich, die Einzige, die am Ende auch heiratet. Nee, stimmt gar nicht. Also Emma Watson ist eher so eine ganz klassische Frau vielleicht für diese Zeit, findet einen Mann und heiratet ihn. Florence Pugh geht mit Meryl Streep, was ihre Tante ist, auf Reisen nach Paris. Und dann wird irgendwie noch so ein Love Triangle aufgebaut zwischen Florence Pugh, Timothy Chalamet und Saoirse Ronan. Ja, was soll ich sagen? Also ich konnte dem Film lange nicht folgen, weil, also mir war schon klar, okay, es sind gerade Zeitsprünge drin, aber die Zeitsprünge sind auch nie so riesig gewesen, dass du hättest, also dass da zum Beispiel andere Schauspieler vor dir standen. Ne? Also das war jetzt nicht, wo die dann alle 6 Jahre alt waren, sondern in dem einen Plot waren die dann, keine Ahnung, 14 und im anderen dann 21. Mhm. Deshalb konnte ich dem Film dann anfangs sehr schwer folgen. Ja, wie gesagt, ich fand es dann, also es tut mir wirklich leid, aber die Handlung an sich hat mich dann irgendwie auch nicht so gefesselt. Ich meine, das ist schauspielerisch hundertprozentig und irgendwie hat man sich dann doch so ein bisschen in der Welt verloren und das hat dann an und für sich irgendwie Spaß gemacht zuzugucken. Ich habe aber doch ein bisschen mehr erwartet und deswegen finde ich den Film dann auch am Ende des Tages nicht so, also ich würde mich nicht so in dem Hype jetzt wiederfinden, wie er ihn vielleicht aktuell erhält. Ne? Ich glaube, und mein größter Kritikpunkt ist einfach, dass der teilweise unerträglich schnulzig ist. Also da frage ich mich wirklich, das muss man doch irgendwie im Schnitt oder so gesehen haben. Der ist so schnulzig manchmal, diese Familie, ne, mit Laura Dern als Mutter, das ist nicht auszuhalten, wie gutmütig die sind, ne? Und wie sie auch immer redet. Und ich meine, okay, vielleicht ist das im Original anders. Ich musste den jetzt in der Synchro gucken. Aber dann hat die auch schon ihre Intonalität, ist einfach so irgendwie, weißt du, so, oh mein Gott, Leute, da drüben ist ein armes Kind, das müssen wir vielleicht retten, oder? Oh Gott, ich fand es nicht auch so halten, ne? Und dann die ganze Zeit geht es irgendwie nur darum, dass sie selber arm ist, aber das, was sie haben, können sie auch irgendwie teilen. Und dann helfen die irgendwie so einer armen deutschen Einwandererfamilie, die wirklich nichts zu fressen haben und die auch am Frieren sind und so. Und also alles, was halt in dieser Zeitspanne spielt, fand ich teilweise unfassbar schnulzig. Und was ich nicht so ganz verstanden habe, war, diese Familie, also um die es ja hauptsächlich geht, soll selber eigentlich ziemlich arm gewesen sein. Aber das kam mir gar nicht so vor, als ob die so arm waren. Ich meine, die waren jetzt nicht super reich, aber weißt du, was ich meine?
Ja, wenn die Tante schon auf Europareise gehen kann und so, kann es ja jetzt nicht ganz so schlimm sein, das stimmt.
Ja, das habe ich auch alles nicht so richtig verstanden. Also wirklich, Meryl Streep, also die Tante, die ist wirklich mega reich. Und also, warum hilft die denen nicht? Also ich habe das alles nicht so kapiert. Aber vielleicht bin ich auch nicht, ne, der Typ, für den dann so ein Film auch gemacht ist. Andere haben mir schon erzählt, die den Film auch gesehen haben, dass sie den super schön fanden. Ja, und der ist auch schön. Und ich weiß, ich glaube, am Ende des Tages würde ich, ich weiß nicht, ob ich sagen würde, Leute da draußen, guckt euch den Film an. Aber vielleicht muss man ihn gesehen haben. Ich weiß es nicht.
Ja, gut, okay. Ich zieh mich da mal raus. Ich finde, man muss auch nicht zu allen eine Meinung haben. Lass mal weitermachen. Wer ist irgendwie. Nee, weiter.
Ich möchte nur noch gerade mal mein Girl Florence Pugh nochmal herausheben, die neben Saoirse Ronan mal wieder hervorragendes. Ich bin in sie verliebt seit Midsommar. Und ich drücke ihr. Beide Daumen, dass sie den Oscar bekommt für die beste Nebendarstellerin.
Okay, ja. Wenn du das hörst, Florence, wir glauben an dich.
Wir und alle unsere Fans da draußen. Ihr könnt dann in die Kommentare schreiben, was ihr von Florence Pugh haltet.
Okay, das ist eine gute Idee.
Ja, eine weitere gute Idee ist, den weiteren Film im Kino zu sehen. Sam Mendes, neuer Film, 1917. Was lassen wir damit so?
Ich dachte, du sagst jetzt, ist der Erste Weltkrieg.
Was? Nein. Was?
Das wäre ja auch nicht in Ordnung, Freunde. Das sollte man natürlich nur mit ganz delikaten Fingern anpacken, das Thema. Ja, allerdings, das hat Sam Mendes nicht davon abgehalten, sich mit dem Thema Erster Weltkrieg zu befassen. Christoph, erzähl uns mehr darüber.
Genau, in 1917 geht es um zwei Soldaten der britischen Armee, die den Auftrag erhalten, eine Nachricht einige Kilometer zu einer anderen Frontlinie zu bringen.
Du musst eine Sache direkt Nachricht dazu sagen. Du musst direkt dazu sagen, einer von denen ist Tommen.
Ja, habe ich nicht erkannt.
Echt nicht? Was? Die Pausbäckchen würde ich immer erkennen. Also bitte. Es ist ein erwachsener Tommen Baratheon. Und das soll. Ich sag dir, das ist schon mal ein Pluspunkt. Jetzt weiter.
Gut, also sie bekommen also diesen Befehl, oder also ja, den Befehl, diesen Befehl zu überbringen, denn an der anderen Frontlinie ja, plant das Oberkommando der Alliierten nämlich gerade eine Offensive. Allerdings, ja, wenn diese Angriffswelle startet, werden 1600 Männer fallen, denn diese ganze, denn das ist eine Falle der deutschen Wehrmacht. Damals war das, hieß das auch schon Wehrmacht, oder?
Nein.
Echt nicht? Wie hieß denn die Kaiserliche Armee?
Kaiserliche Armee. Oder einfach nur Deutsche Armee.
Aha, okay.
Oder deutsches Heer.
Ja, okay, das ist auf jeden Fall geplant gewesen vom deutschen Heer. Die haben also einen strategischen Rückzug gemacht, in der Hoffnung, quasi die britischen Soldaten in eine Falle zu locken, was ihnen offensichtlich gelungen ist, denn unter der Leitung von Benedict Cumberbatch, den man dann später noch sehen wird, ja, wollen die nämlich auch angreifen. Und unsere beiden Helden, gespielt von George MacKay und, wie du ja schon gesagt hast, Tommen, beziehungsweise Dean Charles Chapman, ja, machen sich auf über das Niemandsland ja, zur deutschen Frontlinie und von dort über Feld und Wiesen zum nächsten Abschnitt der Front. Und das Ganze, ja, hat ein ja, einen kleinen Hype bekommen, weil er gemacht ist wie ein One-Shot für alle da draußen. Das ist also ein Film, der keine ersichtlichen Schnitte hat. Also er gibt dir das Gefühl, von der ersten Minute bis zur letzten Minute ist das ein kontinuierlicher ja, Kameraeinstellung.
Genau, also es ist halt, er erweckt den Anschein, er ist eine einzige Plansequenz. Genau. Er ist aber in mehreren Abschnitten gedreht. Also das ist genau, auch ein Verständnis, den man auflegen kann. Es ist jetzt nicht ein echter One-Shot-Film, wie man das jetzt von, wie heißt der von Hitchcock nochmal?
Das ist auch kein echter.
Echt nicht?
Fenster zum Hof, meinst du, ne?
Ja, genau.
Also das Fenster zum Hof ist auch kein, da sind auch verdeckte Schnitte drin. Aber Victoria zum Beispiel, der auch jetzt bei Netflix und oder Prime läuft. Das ist ein echter One-Shot. Aber hier 1917 sind auch verdeckte Schnitte drin. Oh. Beziehungsweise es gibt ja einen ganz offensichtlichen Schnitt und der ist ja auch gewollt. Also eigentlich ist es ein verdeckter Two-Shot.
Stimmt, ja, tatsächlich.
Ja gut, aber ja,
ich müsste mir den Wikipedia-Artikel zu One-Shot-Filmen durchlesen. Sehr interessant, kann man mal machen. Ja.
Genau, also mehrfach Oscar nominiert, auch bei den BAFTA Awards abgeräumt, da kommen wir ja gleich noch zu. Unter anderem bester Film, beste Regie, beste Kamera. Aber ja, kann der Film halten, was er verspricht, Nils?
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, vielleicht sollte man das jetzt spannungstechnisch nicht direkt vorweg sagen, aber ich war tatsächlich mehr oder minder begeistert. Ich hatte lange Zeit während des Films, gerade in den actiongeladenen Sequenzen, meine Finger in der Fresse, weil ich es doch sehr nervenaufreibend fand. Und gleichzeitig ist es ein sehr intensives Erlebnis, weil der Film geht 2 Stunden, glaube ich, ziemlich genau. Und du hast es eben angesprochen, es gibt einen Cut, aber bis auf diesen einen Cut hast du kaum Pausen. Es gibt natürlich Sequenzen, die ruhiger sind, die dialoglastiger sind. Aber dadurch, dass die Helden des Films, die Protagonisten, quasi dauerhaft in Bewegung sind, es gibt kaum bis gar keinen Moment, wo wirklich verweilt wird an einem Ort, wirst du total in diesen Film hineingezogen. Und dadurch, dass es immer weitergeht, immer nach vorwärts, bleibst du automatisch dran. Der Film hat nämlich einfach deswegen keine Längen. Auch wenn er manchmal ruhiger wird, bleibt er trotzdem auch in den ruhigen Momenten sehr spannend. Und das zuallererst ist erstmal eine gewaltige Leistung.
Ich sag ja, nicht, da möchte ich gleich schon mal dazwischen grätschen. Also für mich hat der Film eindeutige Längen und ist sogar eigentlich ziemlich, also für mich fast schon abgeschmiert. Und zwar die komplette Mitte des Filmes finde ich sterbenslangweilig. Und teilweise auch ein bisschen zu konstruiert. Also dann sind die halt irgendwo, es ist halt, ne, also ab da ist es halt echt wirklich so, alles ist nur noch, also sehr so Deus Ex Machina, ne? Dann kommt auf einmal eine andere britische, wie sagt man, so eine Truppe vorbei, die die irgendwie ein Stück mitnehmen können. Laufen die vor deutschen Soldaten in so einer Stadt weg und schwuppdiwupps sind die bei so einer Französin in der Wohnung. Und dann fallen die in so einen Fluss rein und schwuppdiwupps sind die dann schon wieder bei der Frontlinie, wo sie hinwollen und so. Also ich muss sagen, der Anfang des Films, also wirklich von Aufblende bis wo sie bei der Scheune sind, ne? Oder sagen wir mal, bis halt dann diese andere Kompanie da vorbeikommt, fand ich den Film perfekt. Also keine Einschränkung, perfekt. Dann nimmt der, finde ich, brutal ab und nimmt dann wieder ab der Waldlichtung, wo der Typ singt, läuft dann wieder zu nahe zur Perfektion auf.
Ja, also ich finde, abgeschmiert ist ja deswegen nicht. Ich kann aber tatsächlich ein, zwei Punkte nachvollziehen, weil die schwächsten Teile des Films sind tatsächlich die, die du jetzt beschrieben hast. Ich würde allerdings nicht sagen, es ist alles Deus Ex Machina, es ist alles halt verdichtet. Es ist nicht unbedingt so, dass das, es ist natürlich in gewissem Maße auch unrealistisch. Und ein Punkt, über den wir vielleicht auch nachher nochmal zum Schluss reden können, ist die Logik so ein bisschen von bestimmten Hindernissen, die zu überwinden haben. Meiner Meinung nach, Sam Mendes sich dann so ein bisschen hat in seinem, also er hat sich in diese Art des Filmemachens verliebt und wollte dann besonders Aufregendes, ich rede jetzt von dieser Verfolgungssequenz in der Stadt. Mhm. Da hat er sich, glaube ich, ein bisschen in diese Art verliebt, mit den Lichtscheinen und mit diesem Surrealen, wo ich dann, ich war erst während des Schauens, dachte ich so, geil, das ist es. Ich sag dir, Apocalypse Now hat seinen würdigen Ersten Weltkrieg-Konterpart gefunden. Aber hinterher habe ich dann so gedacht, so, ist halt ein bisschen unlogisch, ne? Warum sollten die denn da sein? Die Front ist ja schließlich 100 Kilometer woanders, wo ja auch schon wieder Briten vorher stehen. Also eigentlich ist halt, warum ist überhaupt jemand in diesem Niemandsland?
Ja, oder halt in dieser zerstörten Stadt. Ne?
Ja, in dieser zerstörten Stadt, das meine ich halt gerade.
Ja, genau, also die Grenzen, die Frontlinien, finde ich, werden nicht so ganz klar.
Nee, ich sag ja, aber es heißt ja nicht, dass nur weil jetzt die Frontlinien irgendwo sind, heißt ja nicht, dass irgendwo Versprengte nicht auch sein können oder Heckenschützen oder sowas. Aber so generell fand ich das in dieser Stadt schwierig, weil ich nicht ganz verstanden habe, wo genau, auf welcher Seite der Front ist das jetzt? Woher kommen diese Deutschen da jetzt? Das fand ich auch ein bisschen komisch, muss ich sagen.
Aber sieht schon geil aus.
Aber es sieht schon sehr geil aus. Und ich, also, das, wie gesagt, das kommt hinterher erst. Und manchmal ist eine Szene ja auch gut, wenn man sich einfach kurz in ihr verlieren kann und einfach dem Drive folgen kann.
Ja, genau. Also, würde ich auch so sagen. Dann aber wirklich, also den szeniastischen Höhepunkt wird dann ja in der, ja, letzten Szene, sag ich mal, dann erreicht, was man ja auch schon im Trailer gesehen hat, ne?
Ja, tatsächlich.
Also das fand ich unnormal gut.
Das stimmt, und mir hat tatsächlich, da muss man mal den Trailer loben, weil der Trailer zeigt diese Sequenz, aber sie zeigt ein ganz wichtiges Detail, was wir jetzt nicht erwähnen weiter, aber ich möchte nur kurz sagen, dass er einen ganz wichtigen Wendepunkt des Films ganz smart, schnitttechnisch verheimlicht.
Ja, ich schreib mir das mal, was du meinst.
Sag ich dir am Ende.
Ey, warte, du kannst hier auch so chatten, ne?
Echt? Oh. Oh.
Ja, ja. Ich habe Hi geschrieben.
Hi. Ich auch Hi.
N. Hackbart ist Typing. Da wollen wir rausfinden, was er meint. Ach so, ja, genau.
Weil,
okay, das habe ich jetzt gar nicht im Trailer so in Erinnerung.
Ja, aber ich hatte den mir hinterher noch ein paar Mal angeguckt, weil ich mir so Featurettes, wie die es gemacht haben, angeschaut habe. Und tatsächlich werden Szenen dort vor diese Sequenz geschnitten, sodass es eben den Eindruck erweckt.
Okay, ich verstehe. Ne?
Und das fand ich sehr schön, weil es sonst natürlich sehr schade wäre, wenn man diese Wendepunkte des Films so vorwegnimmt. Das bedeutet allerdings nicht, dass der Film keine anderen Überraschungspunkte hat. Er ist nur, abgesehen davon, ein wenig geradliniger, würde ich sagen.
Genau. Also, können wir, glaube ich, festhalten, diese, die Art, wie du es schon angesprochen hast, des Filmemachens, ist vielleicht so ein bisschen, kann man das sagen, Fluch und Segen zugleich?
Ja, auf jeden Fall.
Also, während, glaube ich, an der, das natürlich, ein unfassbar irgendwie mitnimmt, ne? Also wirklich von der ersten Minute ist man ja drin und man hat ja wirklich das Gefühl, den beiden zu folgen. Finde ich, wie gesagt, ja, überholt sich das Ganze dann doch relativ schnell.
Ja, ja, das stimmt. Ich finde das auch, aber das ist jetzt, ich will nicht immer den ollen Apocalypse Now damit vergleichen. Aber der hat auch in der Mitte so ein, dieses ganze, der ganze Kram bei den Franzosen und so. Das ist auch irgendwie, denkst du dir so, boah, das ist schon ein bisschen langweilig jetzt und so, aber es gehört halt dazu. Und vielleicht brauchst du ja eben diese, diese Szenen, um eben, du brauchst eben diese relativ langsamen Szenen, wenn die zum Beispiel mit dieser britischen Truppe mitfahren, um dann eben den krassen Cut, der dann kommt, zu wertzuschätzen. Oder diese völlig ekstatische Sequenz mit den Leuchtgeschossen.
Ja, das kann gut sein. Ich muss sagen, ich habe den Film zweimal gesehen. Und beim ersten Mal, das war ganz witzig, da wäre ich fast alleine gewesen. Also ich hatte noch eine Begleitung dabei, also wir wären fast alleine gewesen. Und da kamen aber noch so drei kleine Jungs rein. Also wirklich, die waren, ich habe echt kurz gedacht, so, dürfen die hier sein? So jung waren die. Und die wirkten auch irgendwie erst so, als ob die sich nicht sicher waren, dass sie im richtigen Film sind. Und dann kam auch kurz danach eine von den Kinomitarbeiterinnen und hat die halt gefragt, so, seid ihr sicher, dass ihr im richtigen Film seid? Wie alt seid ihr denn? Und dann waren die genau 12.
Ey, ja, das muss ich
auch mal sagen. Ich fand den teilweise ganz schön krass.
Aber das habe ich eben vergessen. Das fand ich bei Knives Out, war das Publikum ganz schrecklich. Und hatten wir nämlich auch so drei Jungs. Und Knives Out ist ja so schon nicht der spannendste Film, haben wir eben gehört. Mhm. Und dann auch noch drei Zwölfjährige in diesem Film zu haben, mit einem Kino, mit elektrisch verstellbaren Sitzen.
Oh.
War eine harte Nuss, möchte ich mal sagen. War eine harte Nuss. Und ich bin ja niemand, der dann jemanden anmeckert im Kino oder so. Ne? Ich fresse das ja in mich rein.
Und kotzt dich dann in deinem Podcast über auf.
Oh. Ja, genau. Also, wenn ihr das hört, bitte geht auch nur in Filme, die euch altersmäßig auch ansprechen, oder habt halt die Courage, nicht zu quatschen. Ne? Wäre mir wichtig. Ist aber, glaube ich, bei 1917 passiert einem das, glaube ich, nicht so.
Ja, also beim zweiten Mal war das Kino dann doch etwas gefüllter. Und ja, da gab es dann schon noch ein paar, die dann da so ein paar Sachen kommentieren mussten, aber was ich eigentlich sagen wollte, ich bin ja eigentlich keiner, der sich leicht von einem Film auch äußerlich mitreißen kann. Aber eine Szene, die mich ultra aufgeregt habe, ist, wie dann letztendlich dann ne, das Ziel erreicht wird und die in dem Schützengraben da sind, wo sie eigentlich hin wollten. Und George McKay dann zu diesem einen Colonel oder was auch immer hingeht und sagt, hier, Oberbefehl und so, ist abgesagt. Und der so sagt so, was redest du da, verpiss dich. Ey, da habe ich meine Arme nach oben geschlagen und in das halbleere Kino gebrüllt, zeig ihm doch einfach den Befehl. Wieso zeigt er dem das nicht?
Ja, das stimmt. Das ist eine blöde Szene. Das finde ich auch, wenn er nicht, wenn er bei dem Colonel, das geht's noch. Ich finde es viel schlimmer, wenn er in diesen Befehlsstand rein will.
Ja, und die ihn nicht reinlassen wollen, ne?
Und die den nicht reinlassen wollen, wo ich denke, ey, du bist ein irrer Wehrpflichtiger, der gerade keinen Bock hat, in dieses Maschinengewehrfeuer zu gehen. Weißt du, das haben die wahrscheinlich 17 Mal am Tag. Warum, ganz ehrlich, Karma, ganz kurz, ich meine, das ist immer einfach zu sagen, aber er muss ja nicht mal runterkommen, er muss ja nur mit diesem Brief wedeln.
Ja, genau.
Also, keine Ahnung, in einem etwas schlechteren Film hätte jemand dem so zwei Ohrfeigen gegeben, so, Junge, komm mal runter hier. Ja, das stimmt. Ich möchte trotzdem, wie gesagt, ich sage nicht, dass es diese so kleine unlogische Details und Sachen nicht gibt. Ich möchte aber trotzdem ein, zwei Sachen erwähnen, die ich fantastisch fand. Und das ist zum Beispiel zum einen, wenn die an diesen Artilleriestand kommen, der Deutschen, den Verlassenen. Mhm. Ich fand, das war eine echt beeindruckende Szene. Und vielleicht, um für die, die es nicht gesehen haben, man sieht halt einen verlassenen Stand mit ganz vielen Geschützen, wo halt einfach nur Hunderte oder Tausende von leergeschossenen Hülsen, also diese, wo das Pulver drin ist, wenn die Granaten abgeschossen werden quasi, was dann so rausfliegt, das sieht man ja auch in Actionfilmen immer. Und eben in der Größe, wie man bei uns vielleicht so Prinzenrollen hätte, und davon Tausende. Und ich weiß gar nicht, warum mich diese Szene so ultra abgeholt hat. Vielleicht war es auch, es war smart gemacht, weil man vorher in einem sehr engen Setting ist und dann geht man raus und hat diese Weite und sieht, man sieht ja gar nicht viel von der von den Schlachten, ne? Aber einfach nur den Müll der Schlacht zu sehen, und man konnte sich in seinem Kopf, fand ich, total vorstellen, wie irre diese Schlacht gewesen sein muss. Und da saß ich echt so mit offenem Mund da. Ich weiß nicht, ob die Kopf abgeholt hat.
Nee, ja, nicht so, weil das, ja, obwohl doch, das war doch, ja, das stimmt, das war schon noch ganz cool. Was ich eigentlich viel cooler fand, waren die Szenen, und das sind ja eigentlich nur zwei Einstellungen wirklich, die dann so auf ja noch nicht zerstörtem offenen Feld ablaufen.
Inwiefern?
Also wenn sie so über grüne Wiesen laufen und Äcker und durch den Wald und so.
Ja, das stimmt.
Das fand ich irgendwie ganz, ganz schön. Was wollte ich so sagen? Vergessen. Achso, vielleicht kann man diesen Film am besten auch dann in Verbindung mit dieser Erste Weltkriegs-Doku von Peter Jackson gucken, die letztes Jahr ja gelaufen ist. They Shall Not Grow Old. Kann ich wirklich nur empfehlen, das ist ja auch in meiner Top-Liste für das Jahr mit drin. Und ich habe sofort gleich in den ersten Sekunden und Minuten des Films gedacht, ich glaube, die haben die Doku nämlich geguckt, weil auch das ganze Kostümdesign und so und Setdesign war wirklich fast 1:1, wie in dieser Dokumentation zu sehen.
Ja, oder sie ist halt einfach sehr originalgetreu.
Ja, das meine ich ja damit.
Ja, das stimmt, aber das hätte ich dem jetzt auch generell, also das kann man dem Film ja nicht, also
der ist aber das werfe ich dem ja nicht vor. Das werfe ich dem ja nicht vor, ich sage ja nur, ich glaube, die haben das geguckt, weil sie sich da schon sehr ans Original dann, also haben das, sind da sehr nah rangekommen.
Ja, stimmt schon. Also,
ich würde ja nur sagen, dass man am besten diese Dokumentation vorher oder nachher mal gucken sollte. Sollte man sowieso mal gucken.
Aber. Ja, es ist vielleicht jetzt kein Filmfach, aber so der Look and Feel irgendwie, das stimmt. Das war sehr ähnlich. Ja.
Also ich will vielleicht auch noch mal ganz kurz klarstellen, ich war jetzt vielleicht eben auch ein bisschen zu harsch, indem ich gesagt habe, dass der abstinkt in der Mitte. Wie gesagt, ich finde, in der Mitte hängt er so ein bisschen rum. Gerade auch beim zweiten Mal gucken, wo ich wusste, was passiert, hatte ich mich, war ich dann doch ein bisschen unruhig. Und ich finde, das ist bei mir auch immer, ich weiß nicht, wie es dir da geht oder euch da draußen, immer ein ungutes Zeichen, wenn ich halt so unruhig werde, weil ich auf eine richtig geile Szene warte. dann spricht das ja einerseits für den Film und für diese eine Szene, aber andererseits natürlich gegen den ganzen Film, ne?
Mhm.
Und ich glaube, das macht halt einen sehr guten Film, wie es 1917 ist, also muss jeder gesehen haben, von einem perfekten Film. Also ist der Unterschied, würde ich sagen.
Ja, das stimmt schon. Vielleicht kann man sogar sagen, dass ich, ja, ich sehe deine Kritikpunkte, sehe ich genauso. Und ja, klar, das ist, kann man nachvollziehen. Jetzt ich fand es beim ersten Mal schauen, hat es mich jetzt einfach tatsächlich noch nicht gestört. Ich kann aber durchaus sehen, dass es vielleicht, ja, dass man dazu kommt, wenn man eben das zweite Mal guckt. Für mich ist es auch generell, ist es jetzt kein Film, den ich mir jedes Jahr zu Weihnachten in den Player schmeißen würde oder sowas.
Ja, kann ich jetzt nicht zu sagen. Weihnachten gucke ich immer Herr der Ringe.
Ja, dito, eben. Ja, so gut ist er nicht, ne?
Nein. Ja, allerdings bei den BAFTA Awards ordentlich abgesahnt und damit kommen wir vielleicht auch schon zu unserem nächsten Tagesordnungspunkt. Die BAFTA Awards wurden gestern, also am 2. Februar, verliehen. Und da hat 1917 bei 9 Nominierungen 7 Awards abgesahnt.
Ja, genau, vielleicht kann man das noch kurz mal sagen. Die BAFTA Awards sind die British Academy Film Awards. Die jetzt, da kann man
sich etwas
Film Awards sind die jetzt so wichtig, dass ein Podcast wie die Cinebrüder da jetzt drüber berichten sollte. Es ist so, dass sie eben sich seit ein paar Jahren der Trend dazu abzeichnet, dass es eben wie die Golden Globes so ein bisschen so eine Generalprobe für die Oscars wird. Also es ist immer ein relativ ähnlicher Nominiertenkreis. Pustest du gerade in das Mikro?
Nee, du?
Nee, kam hier gerade so ein bisschen Störgeräusche an.
Ach so.
Jedenfalls.
Vielleicht der russische Geheimdienst.
Oh, scheiße, der schon wieder.
Muss uns abdrehen.
Oh, kacke. Hast du wieder Putin und Coronavirus-Gags gemacht?
Ey, wird da nicht mehr der beste britische Film verliehen?
Besser was?
Besser britischer Film? War das nicht sonst immer da?
Es gibt immer bestes Debüt eines britischen Drehbuchautors.
Regisseurs oder Produzenten, ja. Aber sonst, war das nicht immer, dass da auch der beste britische Film verliehen wurde?
Ja, ist da doch auch.
Ach ja, bester britischer Film. Ja. Ah ja, stimmt. Ah, okay, ich habe das hier verwechselt mit 1917.
Ja, es ist auch eine blöde Aufzählung da.
Die zwei Päpste ist ein britischer Film?
Ja, ich hatte dich ja angesprochen, ob wir kurz darüber quatschen wollen. Und hauptsächlich, weil ich glaube, dass wahrscheinlich werde ich, wann ist es, am 6. oder am 9.?
Am 9. Februar,
ja. Am 9. werde ich jetzt, wo ich mich so weit aus dem Fenster lehne, sicherlich abgestraft dafür. Aber ich denke, dass er die Entwicklung zeigt, die auch bei den Oscars mit Joker und Irishman passieren wird.
Genau, wir haben also für alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, der Irishman wurde 10-mal nominiert, keine Auszeichnung, Joker 11-mal nominiert, was glaube ich die genaue Anzahl, wie auch bei den Oscars ist, ne?
Genau.
3 Auszeichnungen.
Und Once Upon a Time in Hollywood, der dritte große Favorit, hat eben 10 Nominierungen und nur einen Award bekommen.
Aber das für unseren Boy Brad Pitt?
Ja, Gott sei Dank, wenigstens einer. Aber ich finde, man sieht schon, dass die Favoriten, die großen Favoriten, eben bis auf 1917 echt underperformed haben.
Genau, also würde ich auch sagen, also selbst auch so Jojo Rabbit, den ich jetzt leider nicht mehr gucken konnte, bei 6 Nominierungen auch nur eine Auszeichnung, Little Women 5 Nominierungen, eine Auszeichnung, der großartige Star Wars, der Aufstieg Skywalkers, keine Auszeichnung bei 3 Nominierungen.
Ja.
ist für dich ja wahrscheinlich besonders abfacken.
Ja, ich warte einfach auf die Oscars. Ich denke mal, wenn der dann alle drei Nominierungen nach Hause bringt, dann ist das in Ordnung.
Ne? Ja. Parasite, mein Lieblingsfilm, über eine Quote von 50%, bester ausländischer Film und bestes Originaldrehbuch, oder?
Genau. Lass mich doch mal.
Ja, bestes Originaldrehbuch, ja. Auch hier, nur wie bei den Oscars, nominiert für besser fremdsprachiger Film und bester Film. Und ich denke, das gleiche Bild werden wir dann auch nächste Woche ungefähr so sehen, dass der besser fremdsprachiger Film wird. Nicht bester Film, was mein Wunsch wäre, also ne, da drücke ich auf jeden Fall die Daumen. Ich würde mich sehr, sehr doll freuen, wenn das klappen würde mit bester Film. Wird es natürlich ja, nicht. Und mein Tipp, bester Film, 1917, der jetzt hier auch bei den BAFTAs abgeräumt hat.
Ja, ich glaube das auch. Und zwar aus folgendem Grund, gerade bei den Oscars ist es ja immer so, dass die sich so mega auf dieses Arts-Ding, also auf dieses Film als Kunstform, du hast ja auch immer diese Laudatios, in denen das so gewürdigt wird, dass es alles Künstler sind und so. Und ich glaube, da hat halt ein Film, der inszenatorisch so außergewöhnlich ist wie 1917, und das ist er einfach ein Stein im Brett, wo jetzt ein Film wie der Joker, wo ich glaube, der eben auch nicht so gut zur Vermarktung passt von so einem Award und B, meiner Meinung nach auch jetzt nicht so gut ist, wird, glaube ich, dann vielleicht bekommt er sowas wie, weiß ich auch nicht, ich könnte mir noch beste Filmmusik vorstellen.
Ja, hat er hier, glaube ich, auch gewonnen. Ne?
Hat er da auch gewonnen? Ja, genau, stimmt. Das könnte ich mir vorstellen, womit dann, du hast natürlich Joaquin Phoenix als besten Hauptdarsteller. Da ist jetzt die Frage, meinst du, das ist ein Ausblick?
Ja, bevor wir vielleicht hier einzelne Kategorien durchklicken, können wir ja vielleicht mal die großen durchgehen und sagen, wer die jetzt hier bei den BAFTAs gewonnen hat. Oder dem BAFTA gewonnen hat. Ja. Und dann unseren Tipp abgeben für bester Film. Also bester Film, habe ich jetzt zumindest gesagt, würdest du, glaube ich, d'accord gehen, ne?
Ja, würde ich auch sagen.
Gewonnen hier 1917.
Obwohl, ich glaube, sagen, das ist das, was ich mir wünsche. Ich würde mich aber nicht wundern, wenn es Once Upon a Time in Hollywood wäre.
Ja, das kann sein, weil das vielleicht so ein bisschen an den Eiern der ganzen Hollywood-Leute krault, ne?
Ja, genau, das hätte ich so nicht gesagt, aber genau so hätte ich es gemeint.
Ja. Beste Regie hat der BAFTA hat gewonnen, Sam Mendes für 1917. Allerdings, Sam Mendes ist ja selber Brite, ist ein britischer Film, also ist das ein Heimspiel. Genau. Noch nominiert war Bong Joon-ho, Todd Phillips, Martin Scorsese und Quentin Tarantino. Das sind dieselben, die auch bei den Oscars nominiert sind, oder?
Ja, genau.
Weißt du was? Ich wette mal auf meinen Boy Bong Joon-ho.
Ehrlich?
Ja.
Ja, nee, also.
Soll ich das mal aufschreiben? Wir können ja mal und dann mal gucken, wer hier am meisten Punkte macht. Also bester Film. Sagen wir beide 1917?
Nee, ich sag mal Once Upon a Time in Hollywood.
Okay, Once Upon a Time in Hollywood. Ja, beste Regie.
Also sage ich.
Ja.
Ich setze mal auf den guten alten Martin Scorsese.
Ja, okay, Martin, ja.
Ich sehe nicht, dass Todd Phillips die Auszeichnung bekommt. Tarantino auch nicht, Sam, ne, glaube ich nicht. Also, oder doch? Ah, schwierig. Nein, ich gebe Martin Scorsese nochmal eine Chance.
Oh, bin ich gespannt. Bester Hauptdarsteller hat den BAFTA bekommen, Joaquin Phoenix. mit dabei nominiert waren Leonardo DiCaprio, Adam Driver für Marriage Story, Taron Egerton für Rocketman und Jonathan Pryce für Die zwei Päpste. Bei den Oscars ist nicht Taron Egerton nominiert, sondern wer nochmal?
Antonio Banderas haben wir noch. Für Leid und
Herrlichkeit. Richtig.
Da sind wir ganz klar auf Leonardo DiCaprio.
Leo, echt?
Ja.
Ich sage Adam Driver.
Ja, fände ich auch cool, aber glaube ich nicht.
Ja, wir konnten jetzt nicht über Marriage Story sprechen, den habe ich aber gesehen. Nicht so ein guter Film, aber Adam Driver und Scarlett Johansson, wie man so schön sagt, nailed it. Beste Hauptdarstellerin hat Renée Zellweger gewonnen für Judy. Nominiert waren noch Jesse Buckley für White Rose, kenne ich. Doch, White Rose, doch klar, sicher, ja, kenne ich. Scarlett Johansson in Marriage Story, Saoirse Ronan in Little Women und Charlize Theron Bombshell.
Genau, bei den Oscars haben wir noch Cynthia Erivo für Harriet. Ist jetzt auch nicht mein Cup of Tea.
Also ich sag, ja, Scarlett Johansson. Also wie gesagt, Marriage Story muss man eigentlich nur gesehen haben wegen den beiden. Das ist wirklich hervorragend.
Ja, allerdings ist Judy Garland ist jetzt auch so ein amerikanisches Ding. Dann, ich sag mal Renée Zellweger.
Okay, ich weiß nicht, ob das auf der Aufnahme auch so ankam, aber bei mir gab es gerade ein paar Störungen. Ich glaube, du hast Renée Zellweger gesagt.
Ja, genau. Einfach, ich glaube, Judy ist in aller Munde, wenn man jetzt mal hört. Also es werden auch heute kriege ich Tweets vorgeschlagen, wo irgendjemand darüber spricht. So jemand wie Tom Hanks oder so. Deswegen.
Okay, ich bin gespannt. Der beste Nebendarsteller ist für die British Film Academy Brad Pitt in Once Upon a Time in Hollywood. Mit ihm nominiert waren Tom Hanks für seine Rolle in Der wunderbare Mr. Rogers, Anthony Hopkins in Die zwei Päpste, Al Pacino, Joe Pesci, beides The Irishman. Ja, wieso steht da nochmal Brad Pitt? Ja, also, und bei den Oscars wird den auch Brad Pitt bekommen.
Ja, ich muss das leider auch sagen. Allerdings würde ich würde beten, dass Joe Pesci den bekommt. Also meine Motivation, also ich möchte, dass Joe Pesci ihn bekommt, aber ich denke, dass es Brad Pitt macht.
Und bei den besten Nebendarstellerinnen haben wir Laura Dern für Marriage Story, Scarlett Johansson für Jojo Rabbit, Florence Pugh für Little Women, Margot Robbie Bombshell und nochmal Margot Robbie für Once Upon a Time in Hollywood.
Ja, da ist ja ganz klar, das wird Kathy Bates.
Was?
Beste Nebendarstellerin.
Ja, genau.
Ja, wird Kathy Bates.
Ja, tut mir leid, da gab's wieder so eine Störung.
Achso, Kathy Bates.
Kathy Bates, also für was ist sie nominiert?
Für Richard Jewell, den Film.
Nie von gehört.
Musst du dir mal angucken. Ich glaube, der ist gar nicht hier rausgekommen bis jetzt, aber du kennst auf jeden Fall die Schauspielerin.
Ja, klar, die kenne ich.
Ja.
Okay. Können wir noch irgendwas wie sagt man, beurteilen? Adaptiertes Drehbuch habe ich nie Ahnung von, weil ich das nie gelesen habe.
Kann ich auch nicht sagen.
Ja, beste Kamera ist halt irgendwie witzlos, weil wir beide wissen, dass den Roger Deakins für 2017 kriegt.
Ja, genau. Da freust du dich sicher, dass hier der Roger Deakins ist. Bitte?
Das wäre?
Dass der Leuchtturm auch nominiert ist.
Oh ja, da freue ich mich total.
Weiß ich doch.
Ja, Filmmusik, Schnitt, Ton, Ja gut, bester fremdsprachiger Film werden wir beide sowieso auch sagen, das sind Parasite.
Ja, das stimmt.
Genau. Aber gut, da haben wir ja mal die großen, was sind das, 2, 4, 6 mal abgedeckt und dann werden wir mal gucken, ja, wer von uns das Rennen macht.
Ja, genau. Boah, meinst du, die Leute, die bester fremdsprachiger Film, denken sich so, wow, cool, mit dem größten Erfolg des asiatischen Kinos seit 20 Jahren in Konkurrenz stehen?
Ja, ich glaube, so haben die Leute auch schon letztes Jahr bei Roma so gedacht.
Ja, stimmt. Ja, ist ja, ja, okay. Aber wenn ich hier mir die Nominierungen angucke, denke ich so, oh Mann, es tut mir irgendwie leid.
Also ich glaube, das decken sich auch gerade aktuell alle nominierten Hauptdarsteller, weil die alle denken, ah, kriegst du sowieso Joaquin. Aber ich glaube nicht, also ich glaube, ne, wie schon bei den BAFTAs, auch bei den Oscars wird Joker nicht so krass absahen. Ich glaube, der ist da nicht so gut angekommen.
Glaube ich auch. Also ja, ich hoffe es auch ein bisschen. Also ich finde es, wie gesagt, ich bin ja nicht ganz so pro Joker und dementsprechend fände ich es gut, wenn er jetzt nicht super krass abräumt.
Ja. Wollen wir mal herausfinden, ob Filme, die jetzt uns im Februar warten, vielleicht nächstes Jahr bei den Oscars abräumen werden?
Ja, also ich habe einen, den will ich unbedingt sehen, aber irgendwie, irgendwas sagt mir, dass der nicht sonderlich abräumt. Aber da kommen wir vielleicht gleich zu.
Ja, wollen wir vielleicht einfach mal Woche für Woche durchgehen. Also, am 6. Februar, was fängt denn da so an? Enke für Anfänger, ein deutscher Film, mit Heiner Lauterbach unter anderem.
Ich hat sehr gute Kritiken bekommen. Echt? Ich nenne ihn ja Boomer, der Film.
Ja, ja, nicht schlecht, Nils, nicht schlecht.
Weil Birds of Prey kommt. Also, der ganze Trailer ist ein Boomer, okay, Boomer-Gag. Nicht unbedingt schlechte Boomer-Gags, aber Boomer-Gags.
Da hast du recht. Ich bin gespannt, ich werde mir angucken. Was ich, glaube ich, nicht gucken werde, ist Birds of Prey, der Harley Quinn-Film mit Margot Robbie. Hast du da Bock drauf?
Also, ich finde schon der Untertitel, The Emancipation of Harley Quinn, ist wieder mal ein ganz, ganz schrecklicher Titel. Ich weiß nicht, da kann sie vielleicht nichts für. Nein, ich finde den Trailer schrecklich. Ich finde es total fremdschämig. Und wer auf die Idee kam, wirklich einen Suicide Squad Spin-Off zu genehmigen, der gehört aus Hollywood, weißt du, so auf einen Esel gesetzt, einen Eimer auf den Kopf und aus der Stadt vertreiben.
Völlig bescheuert. Ja, also Suicide Squad habe ich auch nicht gesehen, den habe ich mir gespart. Aber Birds of Prey hat auch schon wieder ziemlich viele Lorbeeren im Vorschuss erhalten. Also mal gucken.
Vielleicht ist das Marketing ja auch scheiße. Ich sitze ja nur davor und gucke diesen Trailer, weil er mir andauernd gezeigt wird und denke so, ne.
Ja. Ich glaube, was ein ganz netter Thriller werden kann, ist 21 Bridges mit Chadwick Boseman und J.K. Simmons.
Ja, ich bin ja ein kleiner Chadwick Boseman-Fanboy und der sieht aus wie so ein, wie heißt der denn noch? Ja, so ein klassischer Polizeithriller eben.
Hab ich Bock drauf. Ja, genau. Also ich finde, der Trailer verrät schon komplett, also auf was man sich einlässt, und ich glaube, das kann das werden.
Genau.
Ja. Ich weiß nicht, sonst holt mich da nicht so viel ab.
Ja, doch. Roman Polanski hat anscheinend. Wo ich glaube, dass er vielleicht cool ist, aber vielleicht gerade bei den Oscars vielleicht nicht so gut ist Roman Polanskis neuer Film.
Ja, hast du davon was gehört? Ist bei mir völlig unterm Radar gelaufen.
Ja, also ich bin drauf gekommen, weil ich letztens einen Podcast zum Thema Dreyfus-Affäre mir angehört habe. Und tatsächlich spielt der Film mit dem Namen Intrige, handelt eben von der relativ bekannten Dreyfus-Affäre, die im Frankreich des ausgehenden 19. Jahrhunderts eben, es ist, muss man jetzt nicht groß ausbreiten, es geht eben um Antisemitismus im in Frankreich und in Europa. Es geht um Spionage, es geht um deutsch-französische Feindschaft. Das Thema an sich ist sehr interessant. Und ja, ich bin einfach gespannt, was Roman Polanski aus so einem historischen Stoff macht.
Ja, jetzt hast du mich ein bisschen heiß gemacht.
Cool. Nächste Woche auch weiter.
Und ich habe auch schon Bock auf den Film. Ja, dann am 13. Februar startet unter anderem Sonic the Hedgehog mit Jim Carrey. Gesprochen von Jim, also von Jim Carrey, ne? Nee, Quatsch, Jim Carrey spielt da mit. Gesprochen wird er von jemand anders.
Ja, Jim Carrey ist doch der Mr. Robotik, oder wie der heißt.
Ja, ja.
Ich weiß nicht, hast du diese Kontroverse mitbekommen, dass der neu animiert wurde oder so?
Ja, also der erste Trailer, der ja schon Mitte letzten Jahres oder so rausgekommen ist, der war ja, also der wurde ja völlig zerstört von den Fans und den Kritikern. Genau, und dann haben sie dem anscheinend wieder noch ein Update verpasst.
Ja, ich werde ehrlich sagen, ich bin auch nicht so, ich hatte auch nie eine Sega-Konsole oder so, ich habe jetzt irgendwie nicht so die Verbindung zu dem. Ich glaube, wir sind da auch schon einen Ticken jung für, oder?
Ja, weiß ich nicht so genau.
Also ich habe das Gefühl, das ist bei denen, die jetzt so knapp über 30 sind, eher angesagt.
Das kann gut sein, ja. Aber vielleicht knapp verpasst. Ich habe so ein bisschen Bock auf den neuen Film mit Elias Mbarek, Friedrich Lau und Paulina Roginski, Nightlife.
Ja, wieso?
Ich weiß nicht, irgendwie fand ich den Trailer irgendwie ganz cool. Ich bin großer Friedrich Lau-Fan. Der Typ von Ostboys spielt da mit. Also das kann irgendwie überraschend unterhaltsam werden. Und wenn nicht, dann ist es einfach Trash, über den man gut lachen kann.
Ja, stimmt schon. Ja, werde ich mir nicht angucken. Ach, keine Ahnung. Wenn der mal im Heimkino ist, gucke ich mir den vielleicht an. Aber andererseits, wann Jassi würde mich erschlagen, wenn ich den anmache? Wahrscheinlich werde ich ihn nicht gucken. Sind wir doch ehrlich. Okay, ich weiß nicht, ich bin jetzt ein Paulina Roginski-Fan. Ich fand die noch nie so witzig. Und ich finde die auch tatsächlich nicht so heiß. Ja, was soll ich dazu sagen?
Naja.
Ich würde gerne... Bitte?
Ich wollte nur sagen, was hältst du denn von Bombshell?
Ja, den tatsächlich, da habe ich mir den Trailer angeschaut. Okay. Und fand ihn überraschend cool.
Ja, ich auch. Also geht ja auch um auch eine wahre Geschichte. Ich glaube, so ein bisschen der Auslöser von dieser ganzen MeToo-Debatte. Toller Cast, hab ich Bock drauf.
Ja, finde ich auch. Also es ist ja immer so, alles, was so in diesem Umfeld Journalismus spielt, habe ich immer so einen Ticken Bock drauf. Und ja, ich glaube, das kann was werden. Also, ich meine, es ist ja immer so, wenn man hört, es ist Oscar nominiert und so, dann geht man da anders rein, aber vielleicht enttäuscht er nicht. Fände ich ganz cool. Also werde ich mir anschauen.
Gut, dann gehen wir mal eine Woche weiter. Am 20. Februar startet, Alter, ich glaube, nichts, was ich kenne.
Lassie? Eine abenteuerliche Reise?
Ah, okay. Brahms, The Boy 2. Weißer Tag.
Der erste ist echt gruselig, finde ich.
Was? Brahms, The Boy?
Ja, also The Boy 1.
Mit Katie Holmes?
Hä, ist das nicht der mit der von The Walking Dead?
The Walking Dead, echt? Also da spielt Katie Holmes mit.
Ja, jetzt im zweiten, aber im ersten ist das... Oh, wie heißt sie denn? Du kennst sie doch, sag es doch mal.
Ich bin
Lauren Cohen. Lauren Cohen, die mit Glenn nicht. Ah doch, ja, genau. Mhm. The Boys von 2016 und jetzt Brahms The Boy 2. Ja, doch, nee, doch, so heißt er so. Brahms The Boy 2.
Ja, sagt mir nichts. Lass uns mal schnell weitermachen. 27. Februar, da kommen nämlich jetzt mindestens zwei Filme, auf die ich Bock habe. The Gentleman von Guy Ritchie. Hast du den Trailer dazu gesehen?
Nein, aber sieht voll geil aus.
Ja, sieht nach so einem richtig klassischen Guy Ritchie aus. Nicht mehr so ein Sherlock Holmes-Scheiß, sondern einfach mal wieder was Ordentliches. Finde ich cool. Dann das Remake vom Klassiker, Der Unsichtbare. Habe ich irgendwie auch Bock drauf.
Ja, Elizabeth Moss ist nämlich cool.
Und was, glaube ich, ein kleines Highlight des Jahres werden kann, ist Just Mercy mit Michael B. Jordan.
Ah, der ist das.
Also.
Ja, ist mir, glaube ich, ist mir zu, weiß ich auch nicht.
Ist ja so politisch korrekt, ne? Sag es doch. Sag es doch.
Ja, ist es so. Da kann ich auch dieses Cop-Killer-Drama angucken, da. Was kam vor 2, 3 Wochen raus?
Oh, Queen and Slim.
Ja.
Oh Gott, der ist so scheiße.
Ja, wie gesagt, ich muss auch nicht überall, also vielleicht gucke ich mir den an, wenn der im Heimkino ist, ich gehe aber nicht ins Kino, sage ich direkt.
Alter, die haben von IP Man vier Teile. Ip Man heißt das ruhig, ne?
Ip Man.
Kennst du das, diese Kung-Fu-Filme?
Ja.
Da gibt es vier
Ich
Teile
kenne
von, und
aber
jetzt
nur
kommt noch
einen,
ein vierter
glaube
Teil.
ich. Ja, also ich kenne ganz viele, die den tatsächlich mega feiern.
Ja?
Ja.
Naja, okay. Sind wir, glaube ich, auch schon am Ende unserer Sendung angekommen, oder?
Ich glaube auch, Kitov.
Ja, hat doch mal wieder Bock gemacht. Ich hoffe, euch da draußen hat es auch Spaß gemacht. Schreibt doch mal in die Kommentare, auf was ihr euch so im Februar freut und wer so eure Oscar-Favoriten sind und was ihr euch wünschen würdet für die Oscars.
Genau, und vielleicht könnt
Yes.
ihr auch, wir haben ja, vielleicht hört man das, vielleicht hört man es nicht, wir haben eine neue Aufnahmetechnik probiert. Da könnt ihr ja vielleicht auch ein bisschen was zu schreiben, wie euch die Abmischung gefallen hat oder ob es irgendwie Geräusche gab oder wir das wieder lieber anders machen sollen. Sowas ein bisschen. Okay?
Genau. Okay. Dann würde ich sagen, bis dahin geht weiter fleißig ins Kino und wir hören uns dann in der Februarfolge. Tschüssikowski.
Ciao!